1000 Freunde. Der interaktive Schalke-Podcast. Direkt und kontrovers. Reingrätschen erlaubt, aber nie mit offener Sohle.
Glück auf und herzlich willkommen zu unserer 14. Folge von unserem interaktiven Schalke-Podcast. Mein Name ist Cornelius Canto und an meiner Seite Thorsten Wieland. Thorsten, Glück auf, frohes Neues.
Glück auf und frohes Neues. Hallo Cornelius. Ja, schön, dass es wieder losgeht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem jetzt direkt im neuen Jahr mit so einem Knallergast. Vielleicht magst du kurz ankündigen, wer heute bei uns ist.
Der Dirk Rost-Schlamann ist dabei. Das ist der Mann, der bei Sky mit dem Mikrofon da steht, wenn wir uns die Auswärtsspiele vielleicht aus Gelsenkirchen angucken, den wir halt sehen, wenn wir Sky gucken. Und jeder von uns muss ja irgendwie auch tatsächlich Sky gucken, weil, ne, also das sind ja diejenigen welchen. Und dann sehen wir halt den Dirk.
Genau, solange wir noch in der zweiten Liga rumdümpeln, ist halt auch Sky absolut Pflichtprogramm. Und so ist es halt. Wir werden auf jeden Fall mit Dirk heute über das Trainingslager sprechen, über Marc Wilmots, den neuen Sportchef, über mögliche Transfers und natürlich auch über das kommende Spiel gegen den HSV. Am Ende werden wir noch mit Dirk auch ein bisschen über seinen Beruf als Schalke-Reporter bei Sky sprechen und ja, vielleicht noch die eine oder andere Frage der hier Live-Zuhörenden ja mit einfließen zu lassen. Dirk, Glück auf. Vorab eine Frage, die mehrfach bei uns eintraf und anscheinend einige Schalke-Fans wirklich beschäftigt. Ist das verschwundene Sky-Equipment nach dem Aufstiegsspiel gegen St. Pauli eigentlich wieder aufgetaucht? Die Frage kam wirklich mehrfach.
Ich kann es mir vorstellen. Ich bin auch häufiger gefragt worden. Erstmal schönen guten Abend an alle. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Das ist gar kein Sky-Equipment, das gehört der Sportcast, also im Endeffekt sogar eigentlich sogar der Liga. Das ist die Firma, die quasi alle Spiele ausstattet und im Endeffekt produziert und die einzelnen Sender kaufen das nur von denen ein. Aber da arbeiten halt Freunde von mir und ich weiß, es war an dem Tag einfach viel Trubel und da hat der ein oder andere ein bisschen über den Durst getrunken und dann machen wir alle mal ein bisschen Mist. Ich habe auch schon mal irgendwie so eine Baustellenbarke plötzlich in den Morgens bei mir neben dem Bett stehen sehen und dachte, ach Gott, wo kommt das Ding denn her? Und habe es dann brav irgendwo an irgendeiner Baustelle wieder gestellt. Und diejenigen, die ich da gefragt hatte, die haben dann auch die meisten Mikrofone tatsächlich bei mir zu Hause wieder vorbeigebracht. Waren alles Jungs in dem Alter, wo ich auch damals war, wo man Kacke gemacht hat. Und dann ist das auch okay. Ganz ehrlich, das war halt blöd, ne? Also die Jungs, die Techniker von der Sportcast, die tun mir dann leid, weil die kriegen dann am Ende nach so einem Spiel dann den Arsch versohlt, weil es hieß, ey, warum habt ihr nicht auf das Zeug aufgepasst? Warum habt ihr das nicht vorher weggeräumt? Und das muss halt nicht sein. Ne? Klar gibt es auch eine Versicherung für, aber das muss ja halt nicht sein. Von daher, es kam eine Menge zurück. Ich glaube, es fehlen nur noch zwei.
Okay, also solange ich mehr zurückkam, als verloren ging, ist ja alles gut. Ja, du kommst gerade frisch aus Portugal zurück. Du warst mit im Trainingslager. Ja, man sieht es, man kann es nicht hören, aber wir sehen uns an deiner Bräune. Die hast du uns auf jeden Fall jetzt voraus. Laut Frank Lischinski vom Medienhaus Bauer war die Intensität unter Gerards weitaus höher als unter seinen Vorgängern. Er sagte, glaube ich, sogar, dass er zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl hat, dass das Training etwas mit Profisport zu tun hätte. Hast du das auch so gesehen?
Also ich mache das jetzt ja auch seit 12 Jahren vielleicht mit ins Trainingslager. Ich habe eins verpasst, muss ich gestehen, im letzten Sommer. Aber das war von der sportlichen Intensität, also von dem, was man so, wo ich dann so daneben stand. Ich bin kein Fußballtrainer, von daher kann ich die Übung jetzt nicht irgendwie im Detail irgendwie bewerten. Aber es war einfach so, dass man das Gefühl hatte, die Jungs sind einfach, also deutlich schneller, deutlich intensiver am Ball, haben mehr Bock, ziehen immer mit. Also du hattest nie das Gefühl, dass da irgendwie 2, 3 auf dem Platz sind, die jetzt vielleicht gerade mal eine Einheit schlurren lassen, sondern da ist Zug drin. Das habe ich so in den 12 Jahren tatsächlich noch nie so erlebt. Also das ist nur Vorbereitung, ne? Gar keine Frage. Und wenn wir jetzt gegen Hamburg auf den Sack kriegen, dann sagen alle wieder, super, scheiße, super Vorbereitung, bringt auch nichts. Das ist so, aber es ist einfach die Grundvoraussetzungen, die man schaffen konnte, die waren perfekt, weil auch die Situation vor Ort super war, ein super Platz, war gutes Wetter, die Mannschaft ist echt zusammengerückt. Man hat den Eindruck, dass da sogar ein Team entstanden ist. Das hatte ich nämlich im letzten Jahr überhaupt nicht den Eindruck. Und das ist kein unwesentlicher Faktor, ne? Damit gewinnst du auch Spiele. Also ich erinnere mal an den letzten Aufstieg, da ist Schalke hinterher durchgegangen weil es im Team gestimmt hat, ne? Du hast keine Verletzten gehabt. Ging ich so auch überhaupt nicht. Also Gott sei Dank, ich will hier keinen, aber es ist halt so, es war fast schon, ne, richtig verstehen, es war fast schon für uns Journalisten hinten raus ein langweiliges Trainingslager. Weil auch keine Neuzugänge gekommen sind, das kommt noch drauf. Aber so von der Intensität, vom Training, vom Gefühl her, war das richtig, richtig, richtig stark.
Das war schon mal ein starkes Lob für den neuen Trainer. Was hat denn der sonst noch, was macht das aus? Ist das wirklich die Arbeit auf dem Platz oder machst du das noch an irgendwelchen anderen Sachen fest? Wie kriegt man das hin? Weil gerade dieses Thema Grüppchenbildung war ja ein Riesending, ne? Man hat ja das Gefühl, dass irgendwie auch die Mannschaft Thomas Reis ja auch gestürzt hat eigentlich, ja? Das war ja so, ja, war ja so die Story des Ganzen. Und jetzt kommt ein neuer Trainer und der ist ja noch nicht wahnsinnig lange da und plötzlich sind alle voll des Jubels und irgendwie heißt es plötzlich, das ist jetzt doch eine Mannschaft. Das kommt mir alles so ein bisschen sehr schnell vor.
Eigentlich nicht. Also ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Es ist eigentlich immer so, kommt neuer Trainer, dann guckst du die ersten 2-3 Trainingseinheiten an, dann heißt es immer Schlamann, was macht der denn für einen Eindruck? Die sind immer alle gleich. In den ersten Trainingseinheiten sind die sehr aktiv auf dem Platz, immer ganz viel am Gestikulieren und viel am Sprechen. Und irgendwann merkst du dann, wie sich das verändert von Trainer zu Trainer. Und bei Karel Geraerts hat diese Intensität aber gar nicht nachgelassen. Also es ist sehr präsent auf dem Trainingsplatz, geht immer wieder dazwischen, holt sich die Spieler ran. Das ist auch das, was die Spieler mir zurückspiegeln, ist, dass er super kommunikativ ist, also mit jedem Einzelnen, auch die, die halt auf der Bank sitzen und die alle mitnimmt, sie alle anspornt, sie alle im Endeffekt anzündet. Und ich finde, das ist halt auch eine Qualität, die du halt dann irgendwie als Trainer haben musst. Und bisher kriegt er das gut hin. Ist natürlich auch noch ein unverbrauchter Trainer, ne? Da muss man mal abwarten, aber ich weiß nicht, wie euch das geht. Klar sind das, also vielen stört das, dass er Englisch spricht. Ich finde das immer gar nicht so schlimm, weil ich immer den Eindruck habe, wenn die dann Deutsch lernen, dann können sie sich nicht so gut ausdrücken. Ne? Weiß jeder, der mit einer Sprache nicht so ganz fein ist, der kann dann nicht so ganz so seine Gefühle und das ausdrücken, was du so meinst. Ich finde sein Englisch eigentlich gut und ich finde, mich packt das. Also ne, er spricht ja, also ich habe immer am Anfang gesagt, er spricht mir so als Fan aus der Seele, wenn er dann da sagt, so, er ist mir total egal, ob wir verlieren, aber ich will sehen, dass sie gewinnen wollen. Das hat man natürlich in den ersten Spielen auch nicht unbedingt gesehen, aber ich, so dieses Mindset, was er so sprachlich rüberbringt, das nehme ich dem ab. Das sagen viele Trainer, ne? Ich will dich kämpfen sehen und keine Ahnung was, aber ich nehme dem das ab und ich nehme dem ab, dass der das bei den Spielern auch implementiert, also reinkriegt, ne? Dass die einfach da sitzen und denken, ja, das gut, das ist jetzt nicht nur Laberei, sondern er meint das ernst. Und jetzt sollte ich mir vielleicht mal den Arsch aufreißen.
Ja, dieses Thema Mindset, das war ja von Anfang an schon in der ersten Pressekonferenz eines der zentralen Themen, die er auch angehen wollte und was er irgendwie auch verkörpern wollte. Gibt es Spieler, wo du merkst, dass dieses Mindset irgendwie was verändert hat oder dass die weitergekommen sind? Gibt es einfach Gewinner oder auch Verlierer dann vielleicht, was das ganze Thema angeht?
Kann ich gar nicht so genau sagen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe den Eindruck, dass eigentlich alle da so ein bisschen gewonnen haben. Also klar, ne, so ein Tobi Mohr, der spielt jetzt plötzlich wieder und so ein Idrissi, der eigentlich schon ja komplett abgemeldet war. Also er hat ja am Anfang gesagt, alle fangen bei Null an und das hat er auch wahrgemacht. Also ich glaube, das ist auch wieder so eine Nummer, ne? Das sagen ja alle Trainer, das musst du ja auch sagen. Aber ich habe das Gefühl bei ihm, dass das auch stimmt. Also, ne, dass ein Keke Top jetzt plötzlich dann eine Chance bekommt und vor allem auch auf der Position, wo er halt spielen sollte, ne? Ich bin mal sehr gespannt, wie er dann mit einem sehr fitten Hassan Ouedraogo umgeht, weil ich glaube, auch da gab es ein bisschen das Problem, wo setzt man den ein und so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er, es haben ja immer alle so ein bisschen über diese goldenen Schuhe gelacht, ne? Mit Golden Shoot auf Schalke. Er hat das ja gar nicht so wahrgenommen. Aber ich habe den Eindruck, wenn der da auf dem Fußballplatz steht, der kommt halt gerade selber vom Platz. Und deswegen kann er die viel besser erreichen. Ich habe den Eindruck, dass er den Spielern sehr auf Augenhöhe begegnet. Das tut denen, glaube ich, allen ganz gut.
Das ist ja schon mal wunderschön zu hören für mich, so als Fan. Ne? Mein Fanherz lacht dann. Okay, aber Karel Geraerts haben wir jetzt ja schon ein bisschen länger. Jetzt ist ja Marc Wilmots ganz neu dazu gekommen. Und der ist ja gerade akquiriert worden, während das Trainingslager läuft. Und dann ist der so mitten im Trainingslager, als jetzt der neue Sportboss von Schalke 04 in Portugal aufgeschlagen. Wie war denn das so? Also hat man das auch irgendwie in der Mannschaft dann gemerkt? Das ist doch für die Mannschaft auch was nicht aller Tage passiert, so, ne? Das wird sich doch wahrscheinlich auch irgendwie ausgewirkt haben. Wie hast du das denn so wahrgenommen, wie die Mannschaft darauf reagiert hat?
Wir haben natürlich, das ist ja mal so ein, ich muss ja jeden Tag dann auch einen Beitrag machen und es war dann irgendwie klar, du kriegst ja jeden Tag nach dem Training auch einen Spieler und dann haben wir natürlich, wenn wir die Spieler fragen. Du, ganz ehrlich, die meisten von denen hatten ja nie Berührungspunkte, ne? Wir hatten Ron Schallenberg, haben gesagt, ja komm, der ist ja Schalke-Fan. Aber ganz ehrlich, als Marc Nymos da den UEFA Cup geholt hat, ich weiß gar nicht, war Ron Scheinberg da schon geboren oder war er da zwei oder was? Also dieses so Marc Wilmots, der Schalke-Held, der diesen Elfmeter da reinhämmert diesen Jubel da macht, das haben die gar nicht so auf dem Schirm. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das für die Spieler so bedeutend war wie für die meisten Fans. Also Marc Wilmots ist ja morgens gelandet, zusammen mit Matthias Tillmann, ist dann direkt zum Trainingsplatz gekommen. Müsst ihr euch vorstellen, ein Platz an einer Golfanlage, wo so ein bisschen erhöht hinter dem einen Tor Fitnessstudio war, mit so einer kleinen Terrasse. Und da hat er gestanden und hat sich das von oben so angeguckt. Es wirkte tatsächlich so ein bisschen, als wenn er so über dem Ganzen thront. Wirklich Kontakt zu den Fans hat er nicht aufgenommen. Fand ich jetzt ein bisschen schade. Ich glaube, dass das auch keinem wehgetan hätte, ein bisschen Nähe zu zeigen, aber ich glaube, das war einfach dann auch vielleicht der Zeit geschuldet. Ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss auf die Mannschaft gehabt hat. Er hat zwar zur Mannschaft gesprochen, aber ganz ehrlich, ich glaube, das interessiert die jetzt nicht, wer da jetzt gerade gekommen ist. Das interessiert die dann, wenn es irgendwann um ihre Kohle geht, um ihre Verträge geht. Da sind die meisten von nicht betroffen aktuell. Sicherlich wird jetzt mal ein bisschen getuschelt, was Neuzugänge angeht und so, aber ich glaube, dass Marc Wilmots an sich so in den ersten Tagen noch gar nicht wirkt. Jetzt ist er mal auf dem Trainingsplatz, ne, das hat mich auch gewundert, finde ich gut. Auch die ganzen Trainingseinheiten guckt er sich an und da muss man, glaube ich, das wird es so kommen. Also im Trainingslager selber war, glaube ich, erstmal so für alle Fans, oh, da ist Marc Wilmots, aber für die Spieler glaube ich jetzt erstmal nicht.
Wäre Marc Wilmots auch dann ein Sportdirektor-Kandidat gewesen für Schalke 04, wenn er nicht früher für Schalke Fußball gespielt hätte?
Also wenn man an Matthias Tillmann glauben darf, dann nicht. Also das war ja wohl ein ganz klares Kriterium, dass man gesagt hat, wir wollen jemanden haben, der den Verein kennt, den der Verein auch kennt. Also Kontakt gab es ja auch immer mal mit Marc Wilmots, war ja Interimscoach einmal und dann war er, glaube ich, nochmal auf der Liste. Ich bin mir jetzt nicht sicher, will auch keinen Scheiß erzählen. Ich meine, es ist damals an den Finanzen gescheitert. Es hat mich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass Marc Wilmots für Schalke bezahlbar war oder ist. Denn die Summen, die er als Nationaltrainer auf seinen vorigen Stationen eingestrichen hat, also die kann Schalke definitiv nicht bezahlen. Ne? Aber also was ich mir habe sagen lassen, ist, dass er nicht so viel verdient wie in Belgien. Da waren es knapp, oder im Iran waren es, glaube ich, knapp 7 Millionen. Ich glaube, so viel zahlen die Blauen nicht. Oder man weiß nicht, vielleicht hat das ja mit den Bierpreiserhöhungen damit zu tun, man weiß es nicht so genau. Naja, nein. Spaß beiseite. Ja, ich glaube schon, das war ein Faktor.
Ja, aber welche Fähigkeiten, glaubst du denn, bringt Marc Wilmots jetzt mit, die Schalke zuvor fehlten?
Also ich habe ja mal Peter Knebel dafür kritisiert, dass er eben nicht dieser Sportvorstand war. Wilmots ist ja kein Sportvorstand, aber dass er eben neben André Hechelmann, der ich sag mal, so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde und auch nicht immer glücklich agiert hat, auch in der Öffentlichkeit nicht, auch mit seinen Entscheidungen nicht. Dem fehlte einfach einer, ist meine Meinung, in seinem ersten Jahr als in dieser Position, der sich mal vorhin stellt, ne, der den mal schützt und sagt so, ey, was wollt ihr alle, der kann jetzt hier mal in Ruhe arbeiten, wenn er was hat, kommt er zu mir, ich bin hier der Oberbabo. So einer war Peter Knebel überhaupt nicht, aber so einer hätte der Rookie, wie man ja heutzutage so sagt, André Hechelmann, meiner Meinung nach extrem gebraucht. Jetzt hast du natürlich einen, Marc Wilmots, also jeder, der den mal kennenlernt, das klingt auch so übrigens in den Interviews ja mal immer so durch, was so Karel Geras auch gesagt hat, was Matthias Tillmann auch gesagt hat. Also der hat schon eine Meinung und der lässt auch nicht viel rechts und links daneben zu. Also ich bin sehr gespannt, was das für Diskussionen gibt, weil ich habe ein bisschen den Eindruck, wenn die Meinung eine andere ist als die von Marc Wilmots, dann gibt's Ärger. Und da lässt er, glaube ich, auch nicht viel mit sich diskutieren. Also das wird nur interessant.
Ja, wir haben jetzt die Situation, klar, wir haben jetzt keinen Sportvorstand mehr. Das heißt, wir haben Sportdirektor und einen technischen Direktor. Du hast das gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Was hältst du von dieser Struktur? Ist das einfach nur eine Finanzsache, dass man einfach sagt, man spart sich ein Vorstandsgehalt und guckt, dass man auf der Direktorenebene einfach da die Kompetenzen besser verteilt?
Naja, also sparen tut Schalke nicht, weil man zahlt ja auch immer noch ein Beratergehalt an Peter Knebel. Man zahlt auch immer noch den Sportvorstand, den der Aufsichtsrat mittlerweile, den sie ja selber eingestellt haben und dann wieder entlassen haben, Dr. Bernd Schröder. Das sind ja deutlich mehr Millionen als nur das Gehalt, wenn man überlegt, was da an Sponsorenmist gebaut wurde. Das muss man klar so titulieren. Also von der Entscheidungsebene sind sie ja auf einer, ne? Also der technische und der sportliche. Aber ich fand schon in den Interviews, hast du schon gehört, dass Marc Wilmots gesagt hat, um immer im Schadier. Also da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das alles so ausgeglichen ist. Das ist für mich alles ein bisschen merkwürdig. Also ich verstehe tatsächlich die Argumentation nicht, dass du im wichtigsten Ressort, was dieser Verein hat, es ist nun mal ein Fußballclub und da ist Sport das wichtigste Ressort, dass du da diesen starken Mann nicht hast. Also du sagst jetzt, du hast es verteilt, weil du mehr Sportkompetenz willst. Das ist für mich aber kein Argument, weil mehr Sportkompetenz kannst du auch in der Gruppe drumherum haben. Also ne, du hast jetzt natürlich im Vorstand Matthias Tillmann, da müsstet ihr mich verbessern, aber da weiß vielleicht der Pepo oder Thorsten weiß das eher. Also ich glaube, wenn im Vorstand Christina Röhl-Hammers und er abstimmen und es ist 1-1, dann zählt Tillmanns Stimme mehr, oder?
Dementsprechend. Er ist Vorstandsvorsitzender, richtig.
Ja, ja, genau. Und das ist dann so die Frage, ob das dann alles so ordentlich aufgeteilt ist. Das weiß ich nicht. Also was ich nochmal ganz klar sagen muss, also jeder hat eine Chance verdient. Auch dieses Konstrukt, diese Idee hat eine absolute Chance verdient. Ich versuche nur, also ich kann die Zweifel daran durchaus nachvollziehen. Aber also der erste Eindruck ist jetzt okay. Der war aber auch von Dr. Bernd Schröder okay. Also von daher, ich finde es schwierig.
Wie ist denn, wie du gerade schon sagtest, ne? Also es gibt eigentlich zwei Direktoren, man hat zwei Leute auf der Direktorenebene, aber Marc Wilmots ist schon da jetzt als Chef gekommen. So, ne? Das klingelt ja so überall durch. Das ist auch, glaube ich, weiß nicht, ob das in einem Nebensatz auch so gefallen ist. Mhm. Meine ich sogar gehört zu haben. Mhm. Das ist ja schon so. Und dann ist natürlich André Hechelmann, ja, ist der gescheitert? Also ist der als Sportdirektor gescheitert? Oder denkst du, der ist auch vielleicht happy damit, dass er vielleicht nicht mehr da sitzen muss und die Interviews geben muss? Weil mein Eindruck war immer, so richtig Lust auf Interviews hat er nicht gehabt, oder?
Nein, das war auch nicht ergiebig. Ne? Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Es gibt halt Leute, die möchtest du im Interview hören und es gibt Leute, die möchtest du im Interview nicht hören, weil die nichts sagen. Und dazu gehört André Hechelmann auch. Ja, und ich glaube nicht, dass die erste Reihe für ihn gepasst hat. Aber dass er natürlich sagt, als sie ihn gefragt haben oder als man auch keine großen Alternativen hat, also man sagt so, ey, willst du nicht hier neuer Sportdirektor werden? Dass der nicht sagt, oh, na Leute, ey, dann ist aber nichts für mich. Ich verzichte auf die Kohle und die nächste Stufe. Das ist auch klar. Und ich glaube, wenn André Hechelmann irgendwann mal so bei vielleicht einem Gläschen Veltins abends sitzt und das mal ganz in Ruhe und versucht, zumindest ein bisschen emotionslos zu betrachten, ist das wahrscheinlich für ihn auch der richtige Schritt, dass er nochmal einen Step zurück macht, dass er jemanden hat, den er auch vorschicken kann. So einer ist Wilmots, der ihn auch verteidigt, der ihn auch in Ruhe arbeiten lässt und dann sagt, ich brauche vielleicht einfach nochmal ein bisschen Entwicklungszeit. Das glaube ich schon, dass das die richtige Sache ist. Nur die Frage ist, sieht man das immer so selber so ein, dass man eventuell, ich sage es mal, gescheitert ist zu hart, das Wort, ne? Ich finde ein, zwei Transfers, die er gemacht hat, finde ich auch tatsächlich, also man darf jetzt nicht Müller, Mörkin, darf man jetzt nicht vergessen, das sind für mich absolute, gute, richtig gute Transfers für Schalke gewesen. Also man darf jetzt nicht alles verteufeln, was er gemacht hat. Ist sicherlich auch ziemlich viel ungünstig gelaufen. Aber ich glaube, dass es für ihn auch besser ist, wenn er einfach ein bisschen mehr aus dem Rampenlicht raustritt.
Also ist sogar noch, also ich persönlich finde ja das durchaus auch noch so ein paar andere Namen, also Jens und Kraus und so, letztes Jahr hat er ja auch gefunden.
Ja,
ne?
Ja. Also wobei da war Knebel so auch noch irgendwie mit involviert, also deswegen, das weiß ich nicht genau. Aber
ja, natürlich, klar, das ist ja immer auch irgendwie ein Team, ne? Aber so, weil du gerade sagtest, wenn er da mal die Emotionen rauslässt, würdest du denn, also du kennst ihn ja vom Typ her wahrscheinlich, du hast ihn ja wahrscheinlich ein paar Mal interviewt oder so, aber du wirst es vielleicht auf jeden Fall besser einschätzen können als alle anderen hier in der Runde. Ist er denn so ein Typ, der dann sagt, okay, das ist okay für mich, da so zu arbeiten, oder ist das für ihn jetzt doch, ja, könnte das ein schwieriges Thema werden, jetzt jemanden vor der Nase zu haben?
Also was man nicht vergessen darf, ist, dass André Hechelmann ein richtig, richtig guter Scout war, keine Ahnung, wie man das jetzt beschreibt, also der macht ja im Endeffekt immer noch so eine Aufgabe, also der war in der Branche auch sehr, sehr anerkannt immer. Unheimlich, wenn du dich mit dem unterhältst, hat er unheimlich Ahnung. Er kann von allen Spielern dir was erzählen, dass er seit Jahren da dran ist. Patrice zum Beispiel jetzt, der ja mit Schalke ja doch sehr intensiv auch von mir in Verbindung gebracht wurde, den hat er einfach schon so lange begleitet. Also der hat richtig, richtig starke Fachkenntnis im Bewerten von Spielern. Und dann wird er jetzt eben einer vor die Nase gesetzt, der das nicht hat, der das gar nicht hat. Denn Marc Wilmots, ganz ehrlich, also der hat sowas in der Form nie machen müssen. Wurde ihm immer zugearbeitet. Und der darf jetzt mehr entscheiden als du. Dass du damit nicht so ganz zufrieden bist und erstmal im ersten Moment, die müssen sich auch erstmal kennenlernen, ne? Die haben ja schon Gespräche geführt. Ich glaube, das kann auch wachsen. Keine Ahnung, vielleicht funktioniert es auch. Aber dass du im ersten Moment dann erstmal denkst, hallo, jetzt setzt er mir hier einen vor die Nase, der von meinem hier überhaupt gar keine Ahnung hat und der soll hinterher auch noch bestimmen, dass du das nicht geil findest. Also das, glaube ich, ist ziemlich menschlich.
Aber ist nicht Hechelmann jetzt auch beispielsweise froh zu sagen, ich kann mich wieder auf das fokussieren, was ich mich drauf habe und muss mich jetzt nicht mit Dingen rumschlagen, wie jetzt permanent in Pressekonferenzen oder unangenehme Fragen zu beantworten und verliere eigentlich den Fokus auf das, was ich besonders gut kann?
Ja, ich bei ein, zwei Dingen, wie du jetzt gerade schon sagst, so PKs oder sowas, da sicherlich. Bei allen anderen Dingen braucht er vielleicht dann doch das Gläschen Veltins abends noch.
Okay. Aber ich finde es ganz interessant.
Aber das ist auch normal, ne? Also, es ist aber auch normal. Das wird doch jedem so gehen, wenn du einen Job machst, wo du höher gestellt wirst, wo du wahrscheinlich auch mehr Geld bekommst und dann merkst du vielleicht selber auch, okay, klappt nicht so ganz, aber dann wird dir mehr oder weniger, wirst du, ich sag jetzt mal, öffentlich enteiert, ein bisschen übertrieben, ne? Also, dass du das nicht geil findest, das ist auch vollkommen normal.
Wir haben die Frage vorab auch gestellt, hier in die Runde, ist Hechelmann bei Schalke gescheitert? 28% sagten ja, die Installation von Wilmots zeigt das deutlich. Knapp die Hälfte, nämlich 44%, sagen nein, er wird sich mit Wilmots sehr gut ergänzen. Und ungefähr ein Drittel sagte, ja, ich bin mir unsicher, kann ich auch verstehen. So klar ist es, glaube ich, einfach aktuell noch nicht.
Schwierig, ne? Also wie gesagt, vielleicht finden die sich auch, also die unterhalten sich zurzeit auch immer sehr medienwirksam, also aber trotzdem, das gehört auch mit dazu, unterhalten sich sehr intensiv auch immer gestenreich beim Training und so. Vielleicht wächst das, vielleicht passt das, ne? Keine Ahnung.
Ja. Aber trotzdem ist es ja wirklich so eine Rookie-Truppe, sag ich mal. Ja. Also André Hechelmann als Rookie, du hast den Begriff eben schon genannt, ja, ist jetzt irgendwie erstmal wieder zurückgestuft worden. Jetzt kommt Wilmots mit einem Job, den er so noch nie gemacht hat, auch wenn er das vielleicht so sagt, aber per Definition hat er den noch nicht gemacht. Tillmann ist auch neu im Fußball-Business. Ist das ein vielleicht zu großes Risiko oder liegt darin die große Chance?
Also meine Meinung ist, dass es das Risiko schon sehr groß ist in der jetzigen Situation. Vor allem auch mit dem Hintergrund, dass der Aufsichtsrat ja mit der letzten Entscheidung für den Vorstandsvorsitzenden so sehr ins Klo gegriffen hat. Dann jetzt nochmal so ein Risiko zu gehen, fand ich überraschend.
Ja, kommen wir zu dem Thema Transfers. Die waren ja bisher, sage ich mal, eher dürftig bisher. Viele hatten sich natürlich gewünscht, dass man nach Portugal den einen oder anderen schon mitnehmen kann, um den auch in die Mannschaft zu integrieren. Das hat ja blöderweise in den letzten Jahren überhaupt nie, glaube ich, funktioniert. Das war immer so der Wunsch von allen und das ist dann immer ganz anders gekommen. Jetzt
klappt das eigentlich, Entschuldigung, wenn ich mal dazwischen grätsche, ja. Aber klappt das bei anderen? Dirk, ist das so? Also ist das so, bei uns ist es ja immer so, dass gesagt wird, okay, wir wollen unsere Neuzugänge zu Saison, zu Transfer, zum Trainingslager, Entschuldigung, ja. Bin direkt ganz aufgeregt bei dem Thema hier. Also bei Schalke wird immer gesagt, wir wollen gerne die Transfers zum Trainingslager haben und wir haben die nie, ja. So, meine Theorie ist, das ist eigentlich bei allen so, aber ich sehe es halt immer nur bei Schalke, weil ich bei den anderen nicht so richtig hingucke. So, du stehst aber bei anderen Clubs auch rum und hast da die Transfers im Blick. Ist das bei anderen besser als bei uns oder auch nicht?
Ja, das kann man, glaube ich, so pauschal tatsächlich nicht sagen. Ich würde sagen, in diesem Jahr ist es aber was anderes, weil du einfach so eine lange Vorbereitungszeit hattest. Und es wären definitiv, glaube ich, auch Transfers durchgeführt worden, wenn nicht Marc Wilmots gekommen wäre. Also als Marc Wilmots fest war, das ist ja die finalen Gespräche haben ja stattgefunden beim Heimspiel gegen Greuther Fürth, da ist er eingeladen worden und hat sich den einzelnen Gremien, soweit ich weiß, vorgestellt und da einen ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen. Und dann wurde das Ganze ja auf die Zielgerade geführt. Zu dem Zeitpunkt hatte André Hechelmann aber schon einige Dinge angestoßen und war da auch relativ weit. Und soweit ich weiß, ist da einiges auch eingefroren worden. Ne, diese Spanne war also ausreichend, um die Spieler mitzunehmen. Das Problem ist jetzt, dass bei Sebastian Polter halt auch alles ein bisschen anders gelaufen ist als geplant, ziemlich schalkig halt. Da macht er eine OP, damit er auf jeden Fall eins der Testspiele im Trainingslager machen kann, damit er abgegeben wird. Der blockiert halt schon einen großen Batzen auch auf der Gehaltsliste und dann wirst du den nicht los. Bei Cissé warst du dir auch schon klar mit einem Zweitligisten aus Belgien. Dann wirst du den auch nicht los. Also da ist tatsächlich ein bisschen was schiefgelaufen. Es wäre möglich gewesen, aber die Kombination aus Wilmots und nicht geglückte Abgaben durch Verletzungen und weiß ich auch nicht genau, vielleicht haben die bei Cissé auch nochmal genauer hingeguckt. Ja, die haben dazu geführt. Aber es ist bei anderen Vereinen auch so. Also selbst die Bundesliga, ich war heute beim VfL Bochum drüben, die ich ja auch betreue, die werden noch zwei holen und die brauchen einen auf einer richtig wichtigen Position, nämlich einen Ersatz für Takuma Asano. Und das wird wahrscheinlich auch noch anderthalb Wochen dauern.
Passend dazu, also wo ich kurz erschrocken war, vielleicht auch als Fan war, dass Marc Wilmots in der PK gesagt hat, dass wenn ein Spieler kommt, er sich den vorher anguckt und zwar zweimal, einmal heim und einmal auswärts. Und da dachte ich.
Hat er das gesagt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Thorsten, erzähle ich keinen Quatsch, oder?
Nee, ich glaube, das war so, ja.
Also, er hat dann gesagt, irgendwie, er möchte einen Spieler sehen, und zwar live in Farbe im Stadion, und zwar einmal heim und einmal auswärts. Und da dachte ich, wann will er das denn machen? Also, also bis zum 31. Januar wird es dann aber auch schwierig. Also das war für mich ganz komisch.
Okay, das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Kann sein, dass ich da gerade irgendwie abgelenkt war oder so. Das wundert mich natürlich auch. Also ich weiß, dass es durchaus sehr verschiedene Ansichten gibt, was potenzielle Neuzugänge angibt, die schon rausgesucht waren und die bei Mark Wilmots mehr oder weniger gescheitert sind. Aber ja.
Okay. Aber manchmal bringt ja auch so eine Reibung dann auch vielleicht ein gutes Resultat, als dass einfach nur einer eine Idee hat und das wird dann durchgewunken. Vielleicht kommt es ja noch. Gerade also,
was mich viel mehr gewundert hat, ist, dass das Transferziel Nummer 1 der offensive Kreativspieler ist. Das sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe das allergrößte Problem sind die Außenbahnen, vor allem hinten rechts. Ich fand, das hat die Vorbereitung auch gezeigt. Also sowohl Henning Matriciani, obwohl er ein geiler Typ ist, als auch Cedric Brunner. Und wenn das ist ein ganz lieber Typ, aber das hilft uns halt nicht weiter. Schalke ist auf der Außenbahn hinten rechts einfach viel zu schlecht besetzt. Und da hätte man, ich weiß, dass sie da auch gucken, aber Transferziel Nummer 1 ist definitiv ein offensiver Kreativspieler.
Ja, das ist auch, genau, wir hatten die Frage hier auch gestellt, exakt diese, ne, dass das halt, Marc Wilmots sagt, dass das für ihn Priorität hätte. Wie haben das die Leute hier in der Runde gesehen? Und zwar ein Drittel sagten, ja, wir brauchen unbedingt mehr Kreativität in der Offensive. Es ist also richtig, dass Marc Wilmots dort die Priorität setzt. Aber die Hälfte sagt ganz klar, nein, genau wie du, wir müssen dringend die Abwehr verstärken. 17% sind sich unsicher. Aber das zeigt, mit deiner Meinung bist du da nicht alleine. Und ich denke, es liegt auch vielleicht daran, dass wir viele Spiele in der Hinrunde gesehen haben. Vielleicht mehr als der ein oder andere. Ja.
Es besteht ja Bedarf, ne? Also Hassan Ouedraogo wird erst Mitte Februar wahrscheinlich zurückkommen. Dann weißt du auch nie, ist halt seine erste größere Verletzung, die er jetzt als Profi dann auch hat. Da muss man immer gucken, ne? Beispiel Kuzuki, da siehst du halt auch, was so eine Verletzung mit so einem jungen Mann machen kann. Drexler, ja, schafft er mal 2 Spiele am Stück? Weiß ich nicht. Und jetzt alles auf Idrissi und Karaman zu münzen, das ist halt, glaube ich, auch schwierig. Aber ich sehe halt den größten Bedarf, sehe ich tatsächlich hinten rechts. Und dann kann man gerne noch gucken. Also ich hätte einfach die Priorität gedreht.
Ja, ganz aktuell kam heute rein nochmal das Thema Chulinov. Gut, wenn die Leute jetzt im Auto sitzen und jetzt gerade den Podcast hören, können sie deine Augen nicht sehen. Also Chulinov scheint ja wirklich ein Thema zu sein, zumindest wenn man dem Medien heute Glauben schenken darf. Vielleicht ist es auch schon morgen, wenn der Podcast rauskommt, schon längst erledigt. Falls er kommen sollte, ist das auch der Ex-Schalker-Bonus? Weil Chulinov hat ja zuletzt kaum gespielt.
Also es ist natürlich ein Riesenvorteil, weil er den Verein kennt, das ist echt nicht ohne, ne? Also wir erzählen ja immer, ne, dass das Trikot für den einen einmal zu groß ist, für den anderen dann zu schwer und der andere wird dann auch größer, als das Trikot ist. Also auf Schalke ankommen und diesen Verein zu verstehen und das Ganze drumherum, das ist echt nicht ohne. Das fällt bei Chulinov komplett weg. Ne? Er kennt auch noch, ich glaube, die Hälfte der Mannschaft, Riesenvorteil. Ich habe Darko getroffen vor 2 Wochen, ja, kurz bevor ich ins Trainingslager gefahren bin in Burnley. Und da habe ich ihm nur gesagt, fliegen wir zusammen nach Portugal. Dann sagt er, an mir liegt's nicht. Sein Berater ist sehr umtriebig, deswegen lest er zurzeit und hört ja auch alle 5 Minuten in einem anderen Blatt irgendwelche Zitate oder so. Meine Infos sind, dass Schalke da durchaus interessiert ist, aber dass der einfach, ihr dürft auch nicht vergessen, er hat halt in England gespielt. Ganz egal, ob er jetzt so lange verletzt war oder nicht. Also der hat einfach unfassbar viel Geld verdient. Und der ist jetzt überhaupt noch gar nicht in dem Alter, zu sagen, ich verzichte jetzt einfach mal auf keine Ahnung, die Hälfte meines Lohns, noch mehr wahrscheinlich, ne? 2/3 meines Lohns bisher. Das kann Schalke einfach nicht bezahlen. Burnley wird ihm natürlich, glaube ich, keine Steine entwickeln, aber auf die sagen jetzt nicht, wir haben nichts zu verschenken. Ne? Die werden wahrscheinlich absteigen. Also da passt, glaube ich, ganz viel noch nicht zusammen. Und ich glaube, also Schalke hatte noch mal Kontakt zu ihm. Es gibt aber nach, soweit ich weiß, heute, Stand heute auch, noch kein Angebot an Burnley, kein offizielles. Also die Gespräche haben stattgefunden, aber ganz ehrlich, wenn du so lange brauchst, also wann haben wir die ersten Meldungen gehabt, dass sie mit ihm gesprochen haben? Das war, nachdem er aus dem Krankenhaus war und, glaube ich, das erste Spiel für Nordmazedonien gemacht hat gegen Italien, glaube ich, war das. Wenn du so lange brauchst und dir nicht sicher bist und so lange verhandelst, ey, ganz ehrlich, dann ist halt wahrscheinlich auch nicht die richtige Wahl.
Ja, oder ist es vielleicht einer der Spieler, der schon sicher war und vor Marc Wilmots sagt, ja, den möchte ich aber erst noch mal auswärts und zu Hause jeweils im Stadion sehen. Und ja.
Dann wird es schwierig.
Ja, wird schwierig.
Weil er spielt ja nur in der zweiten Mannschaft. Also ja, also ob es wirklich dann den Austausch gesehen, ich glaube, es hieß, Wilmots habe mit Kompanie, mit dem Trainer der ersten Mannschaft gesprochen, aber wie gesagt, also Darko ist auch immer bei der ersten Mannschaft, der war auch an dem Tag, als er gegen Liverpool Burnley gespielt hat, war er im Stadion und im Kabinengang auch, aber er ist so weit fit, aber er ist jetzt nicht so fit, dass er uns oder dass er Schalke halt sofort weiterhilft, ne? Und das ist eigentlich ein K.O.-Kriterium. Karel Geraerts hat auch im Winter ausgeschlossen, dass man irgendeinen Bankspieler aus der ersten Liga holt, weil die halt Schalke nicht sofort weiterhelfen, weil die nicht im Rhythmus sind, dadurch anfällig für Verletzungen, wenn sie regelmäßig spielen müssen. Und da passt jetzt Schodinov überhaupt nicht rein.
Ich habe ja gerade mal im Chat geguckt. Der Pepo sitzt hier mit in der Runde und hat gerade in den Chat geschrieben, dass er meint, dass die Wertigkeiten der einzelnen Positionen natürlich steigen, wenn man drüber spricht. Also könnte es vielleicht sein, dass es daran liegt, dass Schalke jetzt eben nicht von einem Verteidiger spricht, weil man eben da jetzt nicht anzeigen will, dass man da unbedingt nachsucht, um da irgendwie den Preis nicht hochzudrücken. Könntest du dir das irgendwie vorstellen?
Das weiß ich nicht. Also ich halte tatsächlich nicht so super viel. Also mir wird ja auch häufiger gesagt, bitte, also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt eine Info bekomme, Schalke spricht mit dem und dem Spieler, dass ich dann einfach raushaue, sondern ich das schon auch mal mit dem Verein abspreche. Und dann gibt's natürlich auch durchaus mal vom Verein ein Veto und sagen, ja, dann tu mir einen Gefallen, mach das erstmal nicht, sonst werden andere Vereine auf den aufmerksam oder dann wird er noch teurer. Ganz ehrlich, da halte ich tatsächlich nicht so ganz viel von, weil ich mir denke, so alle arbeiten so professionell, die Marktwerte sind klar, es sind alle Parameter klar, hat er gespielt, hat er nicht gespielt, wie alt ist der, wie verletzungsanfällig ist der. Ich glaube nicht, dass öffentliche Diskussionen am Preis was drehen, aber das ist meine Meinung.
So generell hat man ja irgendwie momentan das Gefühl, auch dadurch, dass es so ruhig ist, rund um Transfers, ja, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, vielleicht schenkt irgendwie Schalke die Saison ab, so nach dem Motto, ja, absteigen werden wir schon nicht. Nach oben reicht's nicht. Warum sollen wir jetzt im Winter hingehen und Transfers tätigen, die einfach nicht zünden? Lass uns doch lieber das Geld irgendwie zurückhalten, was wir eh gerade nicht haben, und uns auf den Sommer konzentrieren. Nimmst du das auch so wahr? Und ist
genau
es nicht einer?
So.
Ist es ja. Aber was ist war? Es nicht? Ist es dann nicht einfach auch, sag ich mal, auch für Fans und Sponsoren und alle, die drumherum sind, irgendwie auch ein schlechtes Zeichen?
Ich hatte 1:1 genau dieses Gefühl nach der Pressekonferenz, nach der Vorstellungspressekonferenz von Wilmots Tillmann, wo auch Axel Hefer war. Ich habe ihm hinterher die Frage gestellt, er sagt, nee, stimmt nicht, aber wir müssen natürlich schon ein bisschen gucken, dass wir im Sommer auch schlagkräftig sind. Also ich glaube, du musst jetzt vielleicht warten sie auch echt nochmal die ersten beiden Spiele ab. Ich glaube, die können halt auch echt in die Hose gehen. Erst Heimspiel gegen Hamburg, ganz ehrlich, das kann so oder so ausgehen. Ich wäre da tatsächlich mit einem Punkt zufrieden, ehrlich gesagt. Dann spielt es in Lautern gegen Dimitrios Gramotzes, der wahrscheinlich die Jungs so aufdrehen wird, dass sie da mit blutunterlaufenden Augen reinschwürmen werden. Also ich glaube, du musst halt vielleicht mal so die ersten zwei Spiele abwarten, dann hast du ja immer noch Zeit. Also ich finde das nicht so verkehrt, volles Risiko jetzt zu gehen, weil dafür ist einfach die Ausgangssituation zu scheiße.
Ist es denn auch vielleicht auch so, dass der eine oder andere Spieler, der in der Hinrunde einfach enttäuscht hat, ich sag mal, Seguin ist zum Beispiel auf einem sehr, sehr guten Weg. Schallenberg spielt sicherlich unter seinen Möglichkeiten, dass man einfach sagt, dass Geraerts einfach auch sagt, ja, den einen oder anderen, den kriege ich noch hin.
So bei Seguin, also dass der kicken kann, das hat man schon gemerkt. Ob der so richtig zu Schalke passt, da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher. Ist er so ein sehr ruhiger Typ auch irgendwie, aber kicken kann er. Ich glaube, der braucht auch so ein bisschen Anlaufzeit. Ich hoffe, dass das funktioniert. Aber also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Schalke so viel besser spielt als in der Hinrunde. Sie werden deutlich besser, weil sie einfach viel fitter sind. Ich glaube, dass sie mehr Möglichkeiten haben. Aber dass sie jetzt da ganz, ganz oben angreifen, das glaube ich einfach nicht, weil da müssten alle Spieler so überperformen. Da muss man dann auch einfach sagen, die Schalker Mannschaft ist gut, aber sie ist einfach nicht gut genug. Ich finde so von der Truppe her, das habe ich auch vor der Saison schon gesagt, gehören sie unter die Top 4. Aber dann muss halt, dann müssen halt noch ein paar andere Parameter greifen, wie auch tatsächlich Zusammengehörigkeit, Zusammenspiel auch, ne? Das ist natürlich jetzt so ein bisschen der Nachteil, ne? So Mannschaften wie Kiel oder so, das siehst du einfach. Das ist ja ehrlich ganz, wenn du dir die Mannschaftsaufstellung anguckst, denkst du, ey, was ist das denn, ne? Also da sind wir doch viel besser. Aber die spielen halt einfach schon ein paar Jahre zusammen, die spielen diesen Fußball halt auch einfach irgendwie besser zusammen. Das ist bei Schalke nicht so. Das glaube ich nicht, dass das jetzt nur durch eine gute Vorbereitung mal eben umgelegt werden kann.
Gleichzeitig ist ja so, ich bringe jetzt auch mal meine Meinung da mal mit ein. Es ist ja so, diese Idee hat sich ja jetzt so ergeben, dass man nun auf Spieler setzen möchte, die man besitzen kann, ja, wo man von der Steigerung des Wertes profitieren kann. Man möchte nicht gerne so viele Spieler leihen, In der Pressekonferenz hat Marc Wilmots gesagt, wenn es irgendwie Sinn macht, machen wir das doch oder so, ne? Aber grundsätzlich war es ja so ein Wechsel, ne? Am Anfang hat man den ersten Aufstieg hat man mit Spielern gemacht, die man sich geliehen hat, weil man beim Leihen halt wahrscheinlich erstmal bessere Spieler von der Leistungsfähigkeit kriegen kann, die man sonst eigentlich nicht bezahlen könnte, ne, als feste Spieler. Jetzt hat man diesen Change gemacht. Jetzt hat man Spieler eher verpflichtet, die man dann eben auch selber hat, um die dann eben zu verbessern. Wenn man jetzt ja nur mal davon ausgeht, ich meine, das sind irgendwie 13 oder 14 Punkte nach da oben, ne, das ist ja eigentlich nicht mehr möglich, da wirklich ganz oben anzugreifen. So realistisch muss man doch schon irgendwie sein. Und wenn man dann mal darüber nachdenkt, dann bringt es doch eigentlich nur was, wenn man Spieler verpflichtet, wo man mal zumindest eine Kaufoption hat, eine realistische Kaufoption, wo man dann im Sommer sagen kann, okay, wenn der jetzt wirklich hier bei uns funktioniert hat, den können wir im Sommer dann auch behalten und dass wir mit dem weitermachen. Weil alles andere würdest du doch, wenn du einen Spieler einsetzt, den du dir jetzt nur leihst, doch wieder eher das Potenzial der Verbesserung für einen, der dir eigentlich gehört, verschenken, oder nicht?
Ja, aber das würde jetzt ja heißen, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Das sehe ich noch nicht. Also okay. dafür ist einfach, also ganz ehrlich, das ist einfach das Risiko zu groß. Guck mal, wie eng da unten alles beieinander ist. Und das kann halt auch ganz schnell gehen. Also jetzt überlegt man nur, Schalke verliert die ersten beiden Spiele jetzt gegen Hamburg und Lautern, weil ich gerade schon gesagt habe, was ja möglich ist, ne? Also da kannst du trotzdem gut spielen, aber auf dem Betzenberg Freitagabends, das ist halt auch nochmal eine Nummer und auch gegen Hamburg. Dann bist du sofort wieder in dieser Spirale. Dann ist nämlich sofort alles wieder scheiße und alles wieder negativ und dann fangen die Spieler auch wieder an nachzudenken und dann kommst du in diese, kannst du auch ganz schnell wieder in so eine Situation kommen wie in der Hinrunde, wo einfach die Spieler auch viel zu viel nachgedacht haben und dann einfach ganz viel Mist gebaut haben zwischendurch, ne? Und dann bist du wieder ganz unten drin. Ich sage immer so, ich weiß gar nicht, warum man es so festlegen muss, dass wir auf gar keinen Fall mehr wen leihen. Also Itakura, Jens, Kraus ja auch, die haben einfach durch ihre Qualität, ihre Nebenleute einfach sowas von angehoben. Also jeder, der mal irgendwo im Verein gespielt hat, weiß, wenn du neben dir einen hast, der einfach geiler ist, dann bist du automatisch auch geiler. Ja, und das finde ich halt, also ich finde, man darf Leihen nie ausschließen, du musst sie machen, wenn es halt ein richtig, richtig guter Spieler ist.
Ja, da hat man sich vielleicht einfach in der Vergangenheit immer so ein bisschen festgelegt. In die eine Richtung, da muss man halt komplett das Ruder rumreißen, in die andere Richtung. Vielleicht, ja, ist dann Mittelweg mal gar nicht mal so verkehrt. Du hast jetzt schon ein paar Mal das Spiel gegen den HSV am Samstagabend angesprochen. Hast natürlich auch gesagt, da kann auch in die Hose gehen. Aber was erwartest du denn am Samstag? Was erwartest du für eine Schalker Mannschaft? Wie geht das aus?
Also ich glaube, dass die Mannschaft so spielt wie gegen Wolfsburg, ich glaube, das war die tatsächlich in der ersten Halbzeit, die da gespielt hat, die auch gegen Hamburg spielen wird. Heißt also vorne mit dem TT-Sturm. Das gefällt mir ganz gut irgendwie. Also ich hatte Keke Top, hatte da das Vergnügen auch mal im Trainingslager. Ey, das ist echt ein cooler Typ. Wahrscheinlich technisch noch ein bisschen Nachholbedarf, aber der spielt einfach so unbedarft und so, ja, guten Bums auch und so. Das finde ich eigentlich ganz geil. Seguin, wie gesagt, haben wir gerade schon mal besprochen, der kann kicken. Das finde ich gerade zur Zeit hinten raus auch ganz gut. Idrissi, der jetzt nochmal so seine Chance nimmt. Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist tatsächlich hinten rechts und auch Tobias Mohr, der so ganz starke Leistungsschwankungen drin hat. Und dass dieses, also die Jungs sind jetzt erstmal, merkst du auch so, wenn du die fragst, so, hey, ist gute Stimmung, dann stehen die da alle, sagen, ja, uns geht's gerade richtig gut und so, ja. Aber das ist auf jeden Fall noch recht fragil, glaube ich. Ich glaube, dass die mit einem Rückschlag zurzeit noch nicht so umgehen können. Ich glaube, da kann was ruhig wachsen, ne? Wenn du jetzt mal 2, 3 Erfolge hast. Ich glaube, dann stärkt sich das auch und dann kannst du auch, glaube ich, viel mehr überstehen. Ich befürchte, aber aktuell ist das noch so, weil da ist noch ganz schön viel von der Hinrunde im Kopf. Das merkt man in den Interviews auch, wenn man das nochmal anspricht. Da müssen die Jungs auch nochmal ganz schön dran knabbern. Und ich glaube, das kann ganz schnell zurückgeholt werden, wenn du vielleicht mal ein Negativ, also wenn Hamburg da irgendwie ein frühes Tor macht oder so, befürchte ich, dass die Mannschaft da ganz schnell auch wieder zusammenpurzeln kann. Ja, also ich glaube, eine Menge sehr Nervosität wird da sein.
Wir haben auch die Frage in die Runde gestellt, wie wird Schalke gegen den HSV spielen? Und mehr als die Hälfte sagen, sie werden eindrucksvoll gewinnen. Ich führe das auch so ein bisschen drauf zurück, auf dieses, wir hatten ja dieses Testspiel letzte Woche und das 1:0, wo wirklich eine Kombination da war. Und wo, glaube ich, irgendwie halb Twitter steil gegangen ist, weil sie, glaube ich, so einen Spielzug irgendwie seit 2 Jahren gefühlt nicht mehr gesehen hatten. Also scheinen schon wieder alle im siebten Himmel zu sein, nicht in der dritten Liga.
Im 0-4. Himmel natürlich.
Im 0-4. Himmel, ja. Also die Stimmung zumindest bei den Fans ist auf jeden Fall euphorisch.
Ja, das ist auch gut so. Also ich meine, Scheißstimmung hatten wir ja genug in der Hinrunde. Das ist jetzt auch okay. Ich finde, das hat man doch noch mal auskosten. Ich hoffe, es wird halt belohnt. Also das kann auch gut sein. Ne? Also wie gesagt, das wäre natürlich schön. Aber ich finde den Auftakt, ich habe das alle Spieler immer gefragt, was jetzt vom Auftakt, dann kommt ja immer so, ja, für den Spielplan können wir nichts, wir müssen ja so irgendwann gegen die spielen. Aber ich finde es halt jetzt gerade so, man hätte jetzt so ein Heimspiel gegen, weiß ich nicht, Karlsruhe oder was, das hätte ich irgendwie geiler gefunden.
Dirk, du bist ja auch in Social Media sehr aktiv, auch andere Sky-Kollegen machen das so. Ist das so ein Konzept? Kommt das von jedem selbst oder ist es irgendwie eine auferlegte Geschichte?
Zweiteres. Also es ist natürlich so, also ich arbeite ja auch als Moderator freiberuflich daneben her noch. Von daher kannst du es heute gar nicht mehr ohne Social Media machen. Aber ich bin vertraglich dazu verpflichtet, auch Social Media zu machen. Ich würde es tatsächlich, also ich würde, glaube ich, bei X wäre ich, glaube ich, nicht aktiv, wenn ich es nicht müsste.
Ja. Twitter, wer es noch nicht weiß, ja. Schwierig. Aber genau, auf Twitter kam nämlich auch eine Frage von Ernst Guzorras Erbe. Da geht es um das Thema, dass viele Fans die Journalisten und die schlechte Nachrichten und den Kritik am Verein irgendwie dann auch übel nehmen, persönlich übel nehmen. Und er fragt, warum wird vieles rund um Schalke so dramatisiert und schwarz gemalt? Wie gehst du damit um? Oder nimmst du das überhaupt wahr?
Ja, klar, ich kriege auch ganz häufig, ne, dass das immer nur kritisch gesehen wird. Also ganz häufig kriege ich das ja im Vorbeilaufen, ruft die dann nicht mal so kritisch machen und so. Also ich mache das jetzt nicht irgendwie absichtlich, weil ich dem Verein einen reindrücken will oder so. Ich bin halt im Gegensatz zu den Fans halt sehr häufig da, habe engen Kontakt nicht nur zu den Spielern, sondern auch zu den Verantwortlichen und zu allen anderen im Verein. Für die meisten, die es nicht wissen, ich wohne auch in Gelsenkirchen, habe daher auch allein durch meinen Freundeskreis und so, also sehr viele Drähte und Kontakte in den Verein, ins Umfeld und so, und das alles zusammengemischt ergibt dann die Nachrichtenlage, und der Verein hat nun mal in den letzten 3 Jahren dafür gesorgt, dass halt nicht so viel positiv berichtet werden konnte, und das glaubt mir mal, also auch wenn es die meisten nicht tun werden, also wir Journalisten berichten lieber über was Positives, also ich fahre auch lieber nach Mailand oder nach Porto. Ich kriege die ganze Zeit die Erinnerung hier bei Facebook, wenn ich, wo wir vor 5 Jahren rumgereist sind, als dass ich irgendwo nach Elversberg fahre oder so. Ne? Also, aber es ist halt auch, seid euch mal ganz gewiss, wir könnten noch viel mehr berichten. Ich glaube, dass die Reporter rund um Schalke auch bei ganz vielen Dingen dann mal so machen. Also die Leute, die es jetzt nicht sehen können, ich halte mir jetzt gerade mal die Augen zu und guck mal vielleicht mal nach rechts oder links. Also es ist nicht immer so ganz ganz schlimm, wie die meisten Leute das dann vielleicht von außen wahrnehmen. Ich schreibe den meisten dann immer so, es ist nicht meine Aufgabe. Also sagen dann, du bist doch auch Schalke. Dann sage ich mal, ja, aber das ist nicht meine Aufgabe. Dann, ich arbeite ja nicht bei Schalke TV. Schalke TV berichtet Vereinscontent, also Vereinsmaterial durch die blau-weiße Brille. Da werdet ihr nie irgendwelche kritischen Fragen hören, weil das gar nicht gewollt ist. Und wenn man das haben möchte, dann kann man das da bekommen. Und wenn man was anderes haben möchte, dann muss man sich das Medium aussuchen und den journalistischen Stil. Das ist das, worüber ich mich auch mal ein bisschen ärgere, weil meistens in der Diskussion dann ziemlich schnell rauskommt, dass dann irgendwelche irgendwelche Headlines oder so auch vom Boulevard oder so übernommen wurden, wo ich dann immer sage, so Leute, das ist halt auch ein journalistischer Stil, den man dann irgendwo verstehen muss. Man muss halt nicht gut finden, ne? Dann muss man es halt nicht lesen oder nicht hören. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir Journalisten morgens aufstehen und uns überlegen, boah, was mache ich jetzt? Jetzt haue ich den Schalker mal ein zwischen die Beine. Also dann hast du den Job verfehlt. Ne? Aber es ist tatsächlich in den letzten Jahren schwierig gewesen, mal was Positives rauszufinden.
Ja, und jetzt gerade bei der Bierpreiserhöhung hätte man mal was Positives verkünden können. Die Kollegen vom Blauen Salon hatten das auch gesagt, warum hebt man nicht das Bier auf 5,04 € an? Weißt du, dann kann man irgendwie doch irgendwie eine positive Meldung daraus machen, hat eine gute Kommunikation, vielleicht einen Schmankerl irgendwie drin. Ne? Stattdessen macht man 6 Cent mehr und macht da 5,10 € drauf. Ist ja auch irgendwie doof. Also, ne, das ist so ein typisches Beispiel, wo man vielleicht einfach auch mal ein bisschen was Besseres berichten könnte.
Also ich mir fehlt manchmal so ein bisschen so, wir haben da vorhin ja schon drüber gesprochen, mal so ein bisschen so dieser Witz auch mal, also mir ist so ein bisschen die Kreativität bei Schalke auch verloren gegangen, mal was vielleicht auch, wo man mal ein bisschen über sich selber lachen kann und so, es wird immer ganz vorsichtig, dann wird das von dem so gesehen und so, das finde ich tatsächlich manchmal ein bisschen schade, ist bei vielen Dingen vielleicht auch nicht möglich, aber ich denke mir immer so ein bisschen schöner, ein bisschen bunter, ein bisschen lustiger könnte der Verein meiner Meinung nach gerne auch mal sein, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht.
Aber ist es dann vielleicht auch irgendwie das Hemmnis eines Vereines, so vielleicht die Leichtigkeit zu haben, wenn man das Gefühl hat, dass halt sofort ein Shitstorm kommt, sobald man mal irgendwie versucht, irgendwie mal ein bisschen was locker zu sehen?
Das ist ja auch gut, das ist ja ein allgemeines Problem, ne? Also das ist ja egal, wer wie was macht, immer, das ist ja immer, heutzutage kriegst du ja immer direkt
einen auf die Ich bringe mal nur so ein Beispiel rein, ne? Dieser Tannenbaum aus Trikots, der irgendwie vor Weihnachten gemacht wurde. Also das war ja ein derartiger Hass, der da dem Verein entgegenschlug. Klar, kann man natürlich auch die andere Seite verstehen, aber auch einfach nur zu sagen, wir machen jetzt einen lockeren Weihnachtsbaum aus Trikots. Weißt du, wie ich das meine? Das ist natürlich auch wirklich dann schwierig, genau, dann irgendwie auch die Lockerheit mal irgendwie zu finden, sondern man versucht immer sehr kontrolliert zu sein und hat vielleicht auch gar nicht irgendwie die Kreativität mal über irgendwelche Dinge nachzudenken.
Ja, also ich glaube, dass die Kreativität bei denen da ist, aber sie trauen sich halt nicht. Ne? Also das hast du schon. Das wird dann durch jede so eine Aktion wird das halt auch gnadenlos torpediert. Übrigens, Trikots sind jetzt wieder da. Ich habe gerade eins bestellt. Alle Größen.
Ja, Mann. Schön. Felix Wedding fragt noch per Instagram: Wie versucht man sich von den anderen Schalke-Reportern abzugrenzen? Hast du da irgendwie für dich so ein Stilmittel oder so oder irgendein, was du sagst? Also einfach zu sagen, so ich mache das so und so und damit bin ich aber irgendwie, habe ich so mein USP?
Also ich habe ja, also ich bin jetzt nicht so, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so dieser super Fußballfachmann wie viele meiner Kollegen auch bei Sky, die halt mit den ganzen Taktiken und so, das würde ich nie machen, weil davon habe ich deutlich weniger Ahnung. Ich versuche halt immer emotional irgendwie alles mitzunehmen. Ich denke mir immer, die Zuschauer, das sind alles irgendwelche Fans, die entweder schon selber im Stadion waren oder gerne ins Stadion kommen würden und dieses Erlebnis halt haben wollen. Und von daher versuche ich eigentlich immer so die Infos, die ich habe, ich mache Sachen, nenne es immer so schön Infotainment zu machen, einfach, dass ich einfach emotional bei der Sache bin, weil ich glaube, das passt auch mehr zum Fußball. Der Fußball ist heutzutage Zirkus und den Zirkus muss man auch bedienen. Man darf es nicht übertreiben. Ich glaube, ich versuche da immer so einen gesunden Mittelweg zu gehen. Ob es dann immer jedem gefällt, weiß ich nicht. Aber ich finde es auch ganz gut, dass wir die Schalke-Reporter sich alle so unterscheiden. Aber wir waren jetzt ja im Trainingslager. Wir sind tatsächlich eine ziemlich homogene Truppe. Da sind so alle möglichen dabei. Du hast Frank Leszczynski ja gerade angesprochen. Ne? Der ist nochmal ein ganz anderer, aber der ist so eine ganz alte Schule. Aber das finde ich auch total super, weil der ganz andere Sicht hat. Also wir diskutieren abends da herrlich mit den Kollegen auch von der WAZ oder vom Kicker. Das ist echt wunderschön und das ist auch gut so. Und so kriegst du viel schöneren, bunteren Blumenstrauß zur Schalke-Berichterstattung. Als das vielleicht bei anderen Vereinen ist.
Dann kam noch eine Frage von Leo per X oder Twitter rein. Warum hat man das Gefühl, dass nach dem Abgang von Ruven Schröder schon wieder mehr nach außen durchsickert? Ist das so oder ist das nur ein Gefühl?
Nee, das ist Quatsch. Also das finde ich auch, das ist auch wieder so eine Sache, das ärgert mich auch immer, wo ich mal denke, meine Güte, also erstens, dass nach dem Abstieg und dieser absoluten Finanznot Schalke plötzlich in ganz anderen Teichen gefischt hat, als die wir kannten, wo wir unsere Netze haben, das ist auch klar, ne? Dass ich also nicht weiß, wer da irgendwo in Norwegen unterwegs ist oder sowas, da bin ich überhaupt nicht vernetzt, also deswegen sind da einfach auch zwischendurch mal Sachen überhaupt nicht rausgekommen, weil wir die Spieler gar nicht kannten und auch die Berater gar nicht kannten, also das ist schon mal das eine. Zum anderen, es tut überhaupt keinem weh, wenn irgendwo zwei Tage vorher steht, dass der und der Spieler kommt. Es ist alles meistens dann schon geklärt. Ne? Es ist allerdings auch heutzutage ein bisschen schwieriger, tatsächlich, weil einfach viele Parteien mitmischen. Meistens haben die Spieler einen, manchmal sogar schon zwei oder drei Berater. Es gibt dann auch einen PR-Berater und keine Ahnung was. Dann hat man den abgebenden Verein. Also du hast so viele Parteien, die alle da irgendwie was hochwerfen. Da irgendwas geheim zu halten, das ist eh schon mal total schwierig. Für uns Journalisten übrigens auch schwierig, dann zu gucken, wer stimmt jetzt gerade. Beispiel Darko Schurlinov hatten wir ja, ne, wo der Berater schon seit 2 Monaten erzählt, ja, es ist jetzt gleich passiert, ist aber schon 2 Monate her. Ich finde es aber grundsätzlich dann immer schwierig. Also, wo ist das Problem daran, wenn der Verein, also welchen Vorteil hat der Verein daran, einen Transfer bis zur Verkündung geheim zu halten? Also, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen, dieses Theater um Jadon Sancho? Dann wurden irgendwelche angeblichen Fake-Flugzeuge nach Paderborn geschickt, damit bloß keiner die Landung von Jadon Sancho in Dortmund kriegt. Dann haben die ihn mit dem Auto auf dem Rollfeld abgeholt, damit keiner ein Foto macht. Das ist doch total lächerlich. Also finde ich, also wo ist das Problem? Der kommt da hin, ist doch alles toll und alle freuen sich über die Bilder. Verstehe ich.
Die Elke meldet sich. Elke, Glück auf, schön, dass du dabei bist.
Ich habe eine ganz banale Frage. Und zwar frage ich mich das immer, hinterfragt ihr das Duzen oder Siezen mit Spielern? Also ich finde es manchmal, weiß es nicht, zu viel Nähe finde ich manchmal nicht gut. Mhm. Wie handhabst du das? Das ist ja irgendwie, entscheidet irgendwo jeder für sich selber. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet.
Alles gut, gute Besserung an dieser Stelle. Ist eine gute Frage. Also Sky möchte nicht, dass wir duzen. Ich kann das auch total verstehen. Ich versuche auch in all meinen On-Interviews alle, sowohl die Spieler als auch die Funktionäre, zu siezen. Mir gelingt das manchmal in der Pressekonferenz tatsächlich nicht, wenn wir in so einen Gesprächsmodus kommen. Manchmal, wenn ich so ein Gesetzesinterview mache, also heißt, wenn wir uns hinsetzen und dann wirklich mal 20 Minuten sprechen, das wird dann hinterher runtergekürzt, aber da passiert mir das dann zwischendurch auch mal, weil ich natürlich jetzt schon, bin jetzt ja nicht seit 12 Jahren Sky, sondern davor noch 8 Jahre, RL. Ich bin jetzt seit 20 Jahren an dem Verein, ich kenne die meisten Verantwortlichen und Spieler, ich sehe die halt jeden Tag, teilweise ne, bin ich mit denen auch mal dann abends unterwegs oder so, ne, und dann ist das schwierig, wenn du jemanden im Alltag die ganze Zeit duzt und dann im Berufsleben dann sitzen musst, das gelingt mir nicht immer. Ich finde es aber auch tatsächlich besser, auch für den Zuschauer, wenn ich allein durch das Sie eine gewisse Distanz aufbaue. Aber ich weiß, dass Kollegen von mir das auch, also zum Beispiel, das ist halt echt schwierig. Der Torben Hoffmann, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein Kollege von mir bei Sky, Reporter, der ist ehemaliger Fußballer, hat gezockt bei 60 München, auch bei Leverkusen. Der kennt die halt alle, weil er mit denen gespielt hat. Und der soll die dann im Interview siezen. Das fühlt sich für den dann so unbequem an. Und auch für die, du merkst das halt auch, wenn du dann gegenüber dann siehst, dann gucken die mich manchmal an wie Auto, weil die denken so, hey, wir haben gerade noch ganz normal mit uns unterhalten. Aber ich weiß, was du meinst. Das Problem, was dadurch natürlich entsteht, dass ich auch eine relative Nähe zu Schalke habe, ist, dass die natürlich auch erwarten, dass ich die ganze Zeit immer lieb und nett zu denen bin. Ne? Und das ist natürlich dann schwierig, wenn ich das dann nicht mache. Deswegen ist dann allein schon, deswegen muss ich in den Interviews schon siezen.
Es ist dann auch manchmal so, also ich kriege das zumindest bei Sky ab und zu mit. Ja, wir haben dann auch den einen oder anderen, der sich Journalist nennt und der dann irgendwie bei Jens Lehmann steht und Gänsehaut bekommt, wenn er irgendwie von irgendwas erzählt. Wie schwierig ist es auch, wenn man irgendwie dem Verein so ein Stück weit auch als Fan angehört, da trotzdem irgendwie die sagen wir mal, journalistische Distanz zu wahren?
Ist mir am Anfang überhaupt nicht gelungen. Also ich komme ja vom Radio, von Radio Emscher-Lippe. Das ist der Radiosender für Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen und habe da halt eine lange Zeit Schalke kommentiert. Und wir haben uns damals überlegt, wie setzen wir uns vom WDR ab? Weil du kannst diese Konferenz nicht schlagen, das geht nicht, weil das wahrscheinlich das Beste ist, was es im deutschen Radio gibt. Also haben wir uns gedacht, wir nennen unsere Sendung Schalke pur und berichten mit der blau-weißen Brille. Und da bin ich halt voll abgegangen. Und das kannst du natürlich bei Sky, geht das ja gar nicht, totaler Schwachsinn. Aber diese Umstellung ist mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Und da war ich auch on air tatsächlich häufiger mal nicht objektiv. Ich finde aber eigentlich, dass ich da meinen Weg ganz, ganz ordentlich gefunden habe in den letzten Jahren. Also ich versuche eigentlich, dieses Emotionale und vielleicht einfach so ein bisschen die Leute mitnehmen, versuche ich ja bei jedem Verein zu machen. Ne? Also die Leute, die mich sehen, wenn ich in Bochum bin oder in Paderborn, in Osnabrück oder wo auch immer, ich mache das da genauso, wie ich es auf Schalke auch machen würde. Also das mache ich nicht hier, ich bin nicht hier so nah dran und bin so emotionsvoll, nur weil ich Schalker bin, sondern das versuche ich eigentlich allein schon aus Fairnessgründen und weil ich es auch gut finde, bei den anderen Clubs auch zu machen. In Dortmund werde ich nicht eingesetzt.
Da mag ich mal direkt noch was zu sagen. Wir hatten ja letztens mal die Beugmann hier als Gast bei uns. Kann man auch schön nochmal vielleicht nachhören. Der hat tatsächlich auch durchaus kritisiert, wenn Kollegen zu sehr sich als Fan nah outen, ne? Also Manni Breukmann hat ja sehr lange Zeit ein Geheimnis daraus gemacht, dass er eigentlich zu Schalke 04 hält, ne? Und auf Schalke haben ihm Leute vorgeworfen, er sei ein Borusse, ja, und bei im Westfalenstadion haben ihm Leute vorgeworfen, er sei ein Blauer. Naja, ich habe halt direkt an Günter Koch gedacht, ne? Der große Grande da, der WDR-Live-Schalter aus Nürnberg, der natürlich immer mit Feuer sein Nürnberg-Herz da ausgeschüttet hat. Ich glaube, den hat Manni Breukmann damit sogar gemeint. Also, ohne es gesagt zu haben.
Ja, mein Gott, aber ganz ehrlich, also dass wir alle keine Fans sind, da sind uns auch keiner ab. Ne? Also das finde ich dann auch immer schwierig. Also es gibt ja, also das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich finde es halt dann schlimm, wenn es dann dazu geht, dass sich dadurch die Berichterstattung gefärbt wird. Also das finde ich dann kacke. Das Lustige ist, ganz viele der Fans wussten ganz, oder es wissen auch immer noch ganz viele nicht, dass ich blauer bin. Ich hatte eine Zeit lang auch immer Scooter als Klingelton. Da dachten alle plötzlich, ich bin Gladbach-Fan. Jetzt habe ich Wattenscheid 09 drauf, dann ist in Bochum auch wieder scheiße. Ja.
Du, da kommt gerade noch eine interessante Frage von Stefan Funke rein. Der fragt hier, Thema Berichterstattung in den sozialen Medien. Wie beurteilst du diese Schalke-News-Accounts, die es momentan sehr, sehr viel gibt und welche im Grunde ja auch nur Meldungen abschreiben? Ist das ein Fluch oder ist das ein Segen?
Also ich finde, das hat zwei große Probleme. Zum einen, dass erstmal ein kleiner, also das werden viele von euch jetzt belächeln, aber es ist tatsächlich so, also es hat schon einen Grund, warum Berichterstattung teilweise hinter Bezahlschranke ist, weil Journalismus muss halt auch irgendwie bezahlt werden. Die Kollegen müssen bezahlt werden, die Printauflagen gehen zurück und deswegen wird im Endeffekt das Gehalt dieser Kollegen, die da den ganzen Tag sitzen und Berichte schreiben, muss bezahlt werden. Und von daher ist das natürlich dann scheiße, wenn diese ganzen Interviews, die machen und die dann hinter Bezahlschranke sind, dann irgendwo abgetippt werden. Und da kann ich die Kollegen auch total verstehen. Das zweite Problem, was ich darin sehe, dass das ist halt, es sind ganz viele Hobbys. Ich habe eine lange Diskussion mit einem Kollegen, ich weiß leider nicht genau, welcher Account das war, der mir dann erzählt hat, ja, ich sitze in einem, ich bin bettlägerig oder irgendwie so, also ich bin nicht mehr gesund, das ist mein Hobby. Der machte das aber nie korrekt. Ich habe ihm immer gesagt, wenn du mich zitierst, das kannst du gerne machen, aber da musst du mich richtig zitieren. Und der hatte ganz viele Sachen völlig aus dem Zusammenhang gerissen, auch nicht richtig zitiert, falsche Quellenangaben und so. Und das finde ich dann schwierig, weil diese Nachrichten verbreiten sich dann. Bestes Beispiel ist Ultras, bleiben die Ultras der Kurve fern. Da hieß es dann, ich hätte ja immer erzählt, die bleiben auf jeden Fall alle aus dem Stadion raus oder so, beim Heimspiel gegen Fürth war das, glaube ich. Das habe ich so nie gesagt. Aber das hat dieser Account halt so verbreitet. Da habe ich ihm geschrieben, so, hast du das mal angehört eigentlich? Also so, was ich so im Kontext dann auch erzählt habe? Nee. Ja, ich sage, ja, das ist natürlich dann ein bisschen kacke. Also, ne, das ist bei vielen, glaube ich, einfach so ein Hobby, weil die vielleicht dann auch nichts anderes haben. Das finde ich auch alles gut. Aber wenn, dann muss es richtig machen. Und das ist halt schade, dass es dann schon halt so ein bisschen so, wenn sich ein Kollege da hinsetzt, also ich kann jetzt mal einfach ein Beispiel, der Andreas Ernst und der Robin Haag von der Funke Mediengruppe, also von der WAZ, die sitzen einen ganzen Abend da mit Keke Top und überlegen sich was, bereiten dieses Interview vor und haben vielleicht eine coole Idee und so und machen dieses Interview, bauen das für Print fertig. Das ist hinter der Bezahlschranke, weil die Auflage nicht mehr so groß ist, hatten wir gerade schon. Und dann schreibt das einfach irgendjemand ab. Dann wird quasi den Aufwand und die Ideen und alles Kreative, was sie da reingemacht haben, wird im Endeffekt nicht bezahlt. Und das finde ich nicht gut.
Und die Diskussion wird immer schlechter, ne? Die wird immer schlechter. Also früher, weißt du, da hat man natürlich so andere Probleme gehabt, da haben die Leute halt eine Zeitung gelesen, da hat man sich dann halt nur, ich sag mal, so untereinander unterhalten. Jetzt geht das alles über Social Media. Die Leute haben dann, finden die Artikel nicht, weil, oder bezahlen die halt nicht, weil sie in einer Paywall sehen die halt nur die Überschrift, ne? Also klicken da nicht rein, lesen dann irgendwie so ein Abschreiben, was dann eingedampft ist, wo dann, ja, auch Überschriften eigentlich nur generiert werden zu den einzelnen Abschnitten. Und, naja, und darüber diskutieren dann die Leute und machen dann gleichzeitig wieder irgendwelchen Verantwortlichen Vorwurf, was die angeblich gesagt hätten, obwohl das da vielleicht gar nicht so drinsteht. Ne? Also nicht nur bei dir als Journalist, sondern auch die Protagonisten von Schalke 04. Wenn die Trainer oder die Sportdirektoren, also ich rede mal im Plural, wer wechselt ja schon mal bei Schalke, egal was die dann so sagen, dann wird dann halt, dann werden über Sachen diskutiert, die dann zum Teil gar nicht so stattgefunden haben. Ne?
Bestes Beispiel ist, gestern habe ich ein Interview gehabt mit Matthias Mohr. Ich sage mal Matthias Mohr, das ist der Schiffstester. Aber es ist Tobias Mohr. Es ist ein Fußballspieler von Schalke 04. Er hat nichts mit Kreuzfahrtschiffen zu tun. Also Tobias Mohr hatte ich gestern im Interview und habe einen Beitrag daraus gemacht. Da ging es um das Thema so, wie weit sind die Schalker? Genau das, was wir gerade besprochen haben. Ne? Sind super durch die Vorbereitung. Und Tobias Mohr sagt, ja, das ist alles so. Und sagt dann aber hinterher einen ganz entscheidenden Satz, sagt, aber wenn wir das nicht schaffen, gegen Hamburg auf die Strecke zu bringen, dann ist das alles für die Katz. Also total selbstreflektiert. Übrigens ein super angenehmer Gesprächspartner, Tobias Mohr. Ganz reflektiert. Leistung weiß ich selber ein bisschen durch. So, dann stellt Sky das online. Da muss man nochmal, das ist vielleicht nicht günstig gewesen, die Überschrift, die die gewählt haben, die wir einfach nur, Tobias Mohr spricht über die gute Vorbereitung oder so. Und die Kommentare darunter, also wirklich, da sitze ich dann da und würde am liebsten jeden Einzelnen anschreiben, weil ich weiß, die haben sich diesen Beitrag nicht angesehen, weil sie müssten sich zwei Werbefilme angucken vorher. Wir müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Und sie haben sich das nicht angesehen und behaupten dann, Tobi Mohr, halt deine Schnauze, bring erstmal Leistung. Was haben wir davon, wenn wir gegen Hamburg verlieren? Ja, er sagt es ja im Interview, aber ihr habt es euch einfach nicht angeguckt. Ihr habt euch nur die Überschrift durchgelesen, bam, sofort erstmal einen raushauen. Boah, das ist, boah, da kriege ich echt, ja. Es ist halt echt schwierig. Wie reagiert man da drauf? Wenn du dann sagst, so, ey, guck dir doch bitte einfach mal den Beitrag an. Da wird sofort alles scheiße. Und also das ist super schwierig. Social-Media-Diskussionen sind eigentlich gar nicht möglich. Also du kannst mit den meisten, es gibt ganz, ganz viele Ausnahmen, aber du kannst mit ganz vielen nicht diskutieren. Die sind einfach nur da, um rumzupöbeln. Die haben auch gar keine Lust und gar keine Zeit, sich irgendwie was mal anzuschauen oder sich auch mit Sachen auseinanderzusetzen. Das ist eine Katastrophe.
Ja, ich denke, dass mit der Meinung bist du nicht alleine. Dirk, vielleicht abschließend kommt gerade noch die Frage von Martin rein. Hand aufs Herz, wo steht Schalke am am Saisonende, ich wollte schon sagen Tabellenende, um Gottes Willen. Wo steht Schalke in der Tabelle am Saisonende?
Ich mache
die Frage leichter, ja?
Nein, ich kann es nicht sagen. Wenn ich ganz ehrlich bin, gehöre ich auch noch zu denen, die hoffen, dass da irgendwas nach oben geht. Aber ich, ich will mich auch nicht selber dann dafür hassen hinterher, dass ich mir diese Hoffnung gemacht habe. Also ich hatte das auch noch kurz vor der Winterpause, wo ich dachte, ach komm, wenn sie gegen Fürth auch noch gewinnen, dann geht vielleicht da noch was oder so. Aber ich bin einfach so enttäuscht worden diese Saison. Und dieser Zweifel, der durch die Hinrunde gewachsen ist, der ist halt auch immer noch da. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ein einstelliger Tabellenplatz wäre dann schon, nach der Hinrunde wäre das schon okay.
Dirk, großartig, vielen Dank. Das war eine tolle Stunde mit dir.
Jetzt dürfen wir aber nicht enden, weil wir haben 0-9 gleich. Also da müssen
wir. Wir haben noch etwas zu verkünden. Wir haben nämlich einen Preis gewonnen, Thorsten, oder?
Wir haben im Blauen Salon im Jahresrückblick einen Sonderpreis bekommen, nämlich der Preis für den Nicht-Podcast des Jahres, die beste Tonspur. Nicht-Podcast des Jahres deswegen, weil nach Ansicht des Blauen Salons, und da würde ich tatsächlich sogar, unterschreiben, sind wir halt kein Podcast in dem Sinne, wie andere Podcasts sind, weil wir eben versuchen, hier Kommunikation zu schaffen und irgendwie Leute einladen, also auch im Publikum Leute einladen, die dann hier zu Wort kommen können. Und insofern, wir freuen uns da sehr drüber, dass unsere besondere Art und Weise hier auch noch ein bisschen hervorgehoben wird. Und ja, da freuen wir uns drüber und sagen nett Danke.
Ja, Dankeschön. Ja, genau. Wir wollen versuchen natürlich auch mit so einem Format, Dirk, vielleicht nochmal kurz an dich raus, auch zu sagen, ja, wir wollen natürlich diese Brücke vielleicht auch schlagen. Wir haben auf der einen Seite Social Media, wo man, wie du jetzt gerade eben auch gesagt hast, einfach auch nicht mal vernünftig diskutieren kann, wo man nicht vielleicht face-to-face mal etwas besprechen kann. Wir wollen natürlich hiermit auch die Möglichkeit schaffen, dass man einfach mal mit jemandem wie dir mal sprechen kann, mal was ausräumen kann oder mal einfach neugierig sein kann. Von daher großartig, dass du mitgemacht hast. Und vielen Dank auch an alle, die hier Fragen gestellt haben, die sich gemeldet haben.
Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, das ist ja eigentlich, also ich finde das immer so schade, weil das ist immer die erste Frage, die ich den Kritikern stelle. Kennst du mich? Kennst du meinen Job und kennst du meine Arbeit? Das ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Ich schreibe ja keinen Text, den man dann noch 3 Jahre lang irgendwie abrufen kann, sondern ich mache halt jede Stunde dann irgendwie eine Live-Schalt oder so. Von daher finde ich das gut und vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht. Zeit ist schneller rumgegangen, als ich dachte.
Ist auch wirklich viel passiert jetzt in den letzten 4 Wochen. Du konntest viel berichten von Portugal und war auf jeden Fall großartig. Der Hinweis noch an alle, ihr könnt uns gerne folgen bei Spotify, bei Apple, bei Amazon und wo wir sonst noch überall sind. Ihr könnt uns auch gerne bewerten, positiv, wenn ihr das möchtet. Würden uns auf jeden Fall freuen. Folgt uns auch gerne bei Twitter, bei X, im blauen Himmel. Wie heißt es jetzt?
Blue Sky heißt Wort. Es. Und Blue jetzt gibt es da einen kleinen Schmetterling als Logo. Du hast mal gesagt, Blue Sky ist noch nicht ernst zu nehmen, weil die haben kein Logo. Kann ich mich gut dran erinnern. Jetzt
ja, genau. Und wenn du kein Logo hast, hast du auch keine Identität oder gar kein Gesicht. Und das ist jetzt anders. Wir haben jetzt einen Schmetterling. Und ja, die Community dort wächst auch. Von daher folgt uns gerne.
Wir sind überall. Wir sind auch bei Threads. Ist ja auch neu. Also Twitter vergrault immer mehr Leute und die suchen sich dann irgendwo was anderes. Ist halt die Frage, wie lange das noch so geht. Der Dirk hatte vorhin gesagt, dass er keine Lust mehr hat, bei Twitter zu sein. Kann ich gut nachvollziehen. Ist echt anstrengend geworden da. Aber andererseits sind da natürlich immer noch die meisten Leute, ne? Und man kriegt da eben auch viel mit. Und da werden auch die Nachrichten alle gespiegelt. Also wenn man irgendwie up-to-date sein will, muss man da trotzdem immer noch ein Auge hinhalten.
Ja, und ich glaube, Dirk Große Schlammern ist noch nicht bei Blue Sky. Zumindest habe ich ihn da.
Ich muss so viele Sachen, ich kriege das geil. Wann soll ich das alles noch machen, ey? Ich hatte schon so eine komische WhatsApp-Gruppe, dann schreiben die immer, warum hast du nichts geschrieben? Ich sage, scheiße, schon wieder vergessen, ey. Ja.
Gutes Stichwort, WhatsApp-Channel haben wir auch. Gerne folgen. Die Links findet ihr auf unserer Website, 1000freunde.de, 1000 als Wort geschrieben. Und ich freue mich ganz besonders, jetzt am Wochenende, wenn es wieder losgeht gegen den HSV, dann auch wieder deinen Blog zu lesen. Thorsten, der kommt ja dann wieder regelmäßig raus, montags und freitags.
Genau, das geht jetzt los mit dem ersten Spiel. Also der erste Text kommt dann zum ersten Spiel und dann geht's da weiter. Mal gucken, wie wir das machen. Ich habe noch so ein paar andere Ideen. Vielleicht passiert da sogar noch ein bisschen mehr dieses Jahr als letztes Jahr. Aber schauen wir mal. Gehen wir mal locker an. Und ich habe jedenfalls Lust. Und da geht's halt auch darum, dass ich da jetzt nicht nur alleine Texte schreibe, die dann irgendwie, weiß nicht, Leute lesen, aber nichts sagen, sondern ist eigentlich schon immer die Idee, dass andere darunter ihre Meinung auch noch in die Kommentare schreiben. Dann fängt es an, richtig Spaß zu machen, ja, wenn die Leute da eine Plattform haben und da irgendwie auch mal mehr als 200 Zeichen reintippen. Und ja, ich lese mir das alles durch auf jeden Fall, oder generell kriegen wir auch alles mit, was ihr bei den verschiedenen Medienkanälen unter unseren Account schreibt. Und ja, und auch hier zu dieser Folge sind ja nun mal die Fragen aufgekommen und so sollte das irgendwie sein. So wünschen wir uns das. Das sollte der Austausch sein, der dazu führt, dass wir hier dann auch eine gute Podcast-Show hinlegen können. Vielen Dank dafür und so wollen wir gerne weitermachen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Dirk, vielen Dank. Eine gute Woche noch. Hoffentlich ein erfolgreiches Spiel am Samstag und bis dahin, Glück auf.
Danke.